Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Ja, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Jesus Christus, unser Herr. Amen. Ich möchte zu Beginn noch einmal für uns beten, dass wir bei all dem, was wir mitgebracht haben in diesem Gottesdienst, auf das hören können, was er uns sagen will, dass dann nichts im Wege steht. Unsere Herzen sowas wie ein fruchtbarer Boden sind, wo so die Saat, die Gott ausstreut, aufgehen kann und wir das so mitnehmen können für unseren Alltag, was er für uns vorgesehen hat. Lasst uns noch einmal kurz stille werden. Ja, lieber Herr, darum bitte ich dich, dass dein Wort in unsere Herzen fällt, auf fruchtbarem Boden, dass es aufgeht, dass es das hervorbringt, wozu dein Wort von dir gesandt ist. Und dass wir nicht nur dein Wort hören, sondern auch bereit sind, danach zu tun, damit wir das Leben führen können, das du uns schenken willst, das du für uns bereithältst. Und so segne du heute Morgen reden und auch hören gleichermaßen. Sei du in unserer Mitte, Herr, wir geben dir die Ehre. Amen. Ja, es waren zwei aufregende Musicals am Freitag in Delmenhorst und gestern hier in Huchting in der Aula an der Delfter Straße, das Kindermusical David und Goliath. 130 Kinder, die gesungen und aufgeführt haben, genauso viele ehrenamtliche Mitarbeiter in vielen Bereichen und viele von denen ja auch schon monatelang im Einsatz. Das ist also ein ganz, ganz großer Aufwand, ein ganz großer Einsatz gewesen. Ruhig mal einen Applaus auch dafür auf alle Fälle. Und ich möchte auch so im Namen der Gemeindeleitung, allen Beteiligten ganz herzlich danken für diesen Einsatz, den Eltern danken, dass sie ihre Kinder anvertraut haben, den Mitarbeitern danken für ihren Einsatz im Vorfeld und auch eben am Freitag und auch gestern. Besonders auch das Leitungsteam von den Castle Kids und insbesondere auch die liebe Bettina Bültermann mit ihrer Familie, die sich da so reingekniet hat über lange, lange Zeit. Da können wir auch noch mal einen extra Applaus auch geben. Wunderbar. Wir werden nachher noch ein paar Bilder auch sehen und dann auch im Gebet noch mal Gott Danke sagen dafür, auch für das, was er getan hat. Ich habe vor mir gestern dann eine Familie gesehen, die hörten gar nicht auf zu jubeln. Es ging noch gar nicht los. Da haben die da vorne schon irgendwie, ich weiß ja nicht, wer das Kind jetzt war, aber die standen da alle auf und wen sie da nun meinten von den 130 Kids, weiß ich nicht. Und die waren so begeistert die ganze Zeit, ich konnte gar nicht sehen, wisst ihr, das war so. Aber das war in dem Moment egal, weil das war einfach so schön. Also das hat wirklich auch Familien bewegt und wir glauben einfach, dass das auch eine Frucht ist, die da erwächst und eine gute Saat, die da gesät worden ist. Das werden wir vielleicht auch nochmal die kommenden Wochen nochmal hören dürfen. Wunderbar. Ja, wir haben uns deswegen entschieden und deswegen auch diese Einführung, wir haben uns entschieden, heute einen 11 Uhr Gottesdienst zu machen. Nicht zwei Gottesdienste, sondern einen Gottesdienst um 11 für uns alle, weil das auch ein bisschen die Kräfte schont, auch ein bisschen Erholung bietet für die, die jetzt in diesem Power-Einsatz waren. Und ihr kennt ja diesen Spruch, manchmal ist weniger auch mehr. Und weil wir nur einen Gottesdienst haben und weil wir die Kräfte schonen wollen, werde ich auch nur über einen Vers predigen. Das passt. Ja, ja, klatscht man nicht zu früh, weil ich kann auch über einen Vers ganz lange predigen. Ne, das ist ja klar. Das ist also ein Vers in der Tat, auch es ist eine Ein-Vers-Predigt, weil es nämlich auch ein Ein-Vers-Gleichnis ist. Es ist ein Gleichnis in der Heiligen Schrift, was nur ein Vers hat. Nämlich Matthäus 13, Vers 44. Und ich lese euch diesen Text einmal vor. Da sagt Jesus, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß, und dafür den Acker kaufte. Ich lese den Text nochmal vor, es ist nur ein Vers, weil da kommt es dann gleich wirklich auf jede Aussage drauf an. Das ist ja so ein bisschen die Zwischentöne auch versucht wahrzunehmen. Ne? Also klar, es geht um meinen Schatz, es geht um meinen Acker, es geht um was verkaufen, es geht um was kaufen und es geht um Freude. Aber gucken wir noch mal so ganz genau drauf. Mit dem Himmelreich, und was das Himmelreich ist, darüber werden wir gleich nachdenken, ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und wurde von einem Mann entdeckt. Dieser Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß, und dafür den Acker kaufte. Ja, okay, jetzt bist du dran. Was machst du damit? Wir schauen uns das an. Ich kann einfach mal mit der Frage starten, was ist eigentlich dein Schatz? Manche von euch kennen Herr der Ringe. Mein Schatz. Was ist dein Schatz? Ja, mancher Mann dreht sich zu seiner Frau um, das habe ich mir schon fast gedacht, guckt mit verliebten Augen, Herzensaugen und denkt, oh mein Schatz. Ich habe komischerweise keine Frau gesehen, die sich zu ihrem Mann umdreht. Ah doch, jetzt eine sehe ich da jetzt gerade, die sich zu ihrem Mann umdreht. Okay, also das ist ja eben, was ist unser Schatz? Sind das Menschen, die uns besonders am Herzen liegen? Lebenspartner, sind das Kinder, sind das Eltern, Geschwister, Freunde, andere Menschen, die uns wichtig sind? Ist das vielleicht irgendwie was Materielles? Mein Schatz. Ist das was Ideelles? Irgendwie was wir uns wertvoll geschaffen haben, wertvoll angeeignet haben? Ist das unser Ruhm? Ist das unser Erfolg? Was ist dein Schatz? Überlege ich wirklich, was ist dein Schatz? Ich glaube, jeder hat so etwas wie einen Schatz. Wir kennen ja diesen Spruch, wo dein Herz dran hängt, das ist dein Schatz. Du kannst ja selber überlegen, was dir im Herzen eben besonders wichtig ist. Dass du sagen würdest, da hängt auch mein Herz dran. Übrigens merkst du das dann, dass das dein Schatz ist, wenn es dir genommen wird, ne? Meins. Lass ich mir nicht nehmen. Da hänge ich dran. Ja, das ist dein Schatz. Was ist das? Dieses kurze Gleichnis von Jesus ist eine echte Herausforderung für uns. Es geht um nichts weniger in diesem Gleichnis als um den Herrschaftsbereich Gottes in dieser Welt und um den Herrschaftsbereich Gottes in unserem Leben. Und um es gleich vorneweg zu sagen, Jesus sagt, das ist der Schatz. Das Himmelreich. Dieser Herrschaftsbereich Gottes in dieser Welt und in deinem und meinem Leben ist der eigentliche Schatz. Geht es um ein Gleichnis, und jetzt werde ich ein bisschen theologisch, muss ja auch noch mal zeigen, dass ich das kann, ne? Sprechen wir in der Theologie von einem sogenannten Tertium Comparationis. Tertium Comparationis meint ein Vergleichspunkt. Also man hat ein Gleichnis, man hat ein Bild, eine Metapher, eine Geschichte, und es gibt einen Vergleichspunkt zu uns und unserem Leben. Eine gemeinsame Schnittmenge dessen, was von Bedeutung für uns ist. Und das ist das sogenannte Tertium Comparationis. Was ist dieser eine Punkt, um den es hier im Wesentlichen für uns geht? Das ist das Himmelreich, von dem Jesus spricht, im griechischen Basileia tou theou, Herrschaftsbereich des Gottes. Basileia ist Königtum Gottes. Matthäus übersetzt es anders, redet auch ganz viel von diesem Himmelreich, aber er sagt nicht Basileia tou theou, sondern Basileia ton uranon, also das Reich der Himmel. Dieses Himmelreich, es ist mit Jesus in diese Welt gekommen. Das ist der Grund, weshalb wir so viel von Jesus reden. Weil mit Jesus der Herrschaftsbereich Gottes in diese Welt gekommen ist. Also ich könnte es jetzt auch anders sagen, wenn wir vergessen, dass mit Jesus der Herrschaftsbereich Gottes gekommen ist in diese Welt, wenn wir Jesus vergessen, dann vergessen wir die Herrschaft Gottes. Was haben wir denn dann noch? Dann haben wir nur alle anderen Herrschaften noch, aber nicht mehr den Herrschaftsbereich Gottes. Wer Jesus abschafft, der schafft das Himmelreich ab. Also mit Jesus ist das Himmelreich, das Basileia Tutiou, in diese Welt hineingekommen. Himmelreich meint dabei weniger den zukünftigen Ort, auf den wir alle zugehen, die wir an Jesus glauben. Also ich sage mal, der Himmel, der auf uns wartet, wenn wir dann in die Ewigkeit Gottes eingehen oder wenn wir hier verstorben sein werden und wir werden mit Jesus zusammen sein. Das ist keine Vertröstung auf das Jenseits, wenn er vom Himmelreich spricht, sondern Jesus sagt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Es ist hier mitten unter euch. Ich bin da, sagt Jesus. Nicht irgendwo, nicht in weiter Ferne, nicht in weiter Zukunft, sondern es ist hier und jetzt da. Es geht um den Herrschaftsbereich Gottes im Hier und Jetzt, schon heute in deinem Leben. Was ist dein Schatz? Was ist dir wichtig? Es geht um die Ausübung seiner Herrschaft in der Gegenwart, im Jetzt, für dich. Die Botschaft von Jesus ist relevant für dein Leben in der Gegenwart und nicht nur in der Zukunft, wenn du einmal nicht mehr hier auf Erden bist. Mach dir das klar. Jesus sagt, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Wenn ich mir das dann so überlege, und wir schauen in die Welt hinein und wir gucken die Nachrichten an oder irgendwelche Reportagen oder wir lesen die Zeitungen, wenn man noch Zeitungen liest oder online, die Newsletter. Was sieht man denn dann? Sieht man Basileia Tutiou? Was sieht man dann, wenn man die Nachrichten sich anschaut? Was sieht man, wenn man das liest, was prognostiziert wird über die Zukunft dieser Welt? Was lesen wir, wenn wir an das Klima denken? Was lesen wir, wenn wir an die Kriege denken? Was sehen wir, wenn wir auf das achten, was Menschen uns mitgeben? Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr. Basileia Tutiou, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Seht ihr es nicht? Was siehst du? Ich sehe da viele Weltreiche, nicht Himmelreiche. Viele Weltreiche. Ich sehe da viele Mächtige, die versuchen, Menschen einzufangen mit ihren Überzeugungen, die um Meinungen buhlen bei den Menschen. Ich sehe viele Einflussreiche. Ich sehe die, die Gewalt haben und Gewalt einsetzen, um ihre Ziele zur Förderung ihrer Macht und ihres Reichtums einzusetzen. Das sehe ich. Ganz viel Elend und Leid sehe ich. Ganz viel Egoismus, Ich-Bezogenheit, ganz viel, also jedenfalls aus meiner Sicht Dummheit, aber ich weiß nicht, ob ich es besser machen würde. Das sehe ich. Aber sehe ich Basileia Tutiou? Das Himmelreich unseres Herrn, das mit Jesus gekommen ist vor 2000 Jahren? Was siehst du? Wisst ihr, Jesus setzt mit seinem Gleichnis, und das ist eben das Herausfordernde, er sagt, bei all diesen Weltreichen, bei all dem, was passiert, bei all dem, was du und ich, was wir sehen, sag ich, Jesus, euch, das Himmelreich, Basileia Tutiou, ist nah herbeigekommen. Siehst du es? Glaubst du es? Nimmst du es wahr? Jesus setzt einen Kontrapunkt seines Himmelreichs zu all den Weltreichen dieser Welt, die wir so vor Augen haben, weil das einerlei des Lebens ist, was uns auch so frustrieren mag. Sein Himmelreich als Kontrapunkt steht über den Reichen dieser Welt, steht ihnen gegenüber. Ja, aber es ist die Frage, ob wir das so sehen können, ob wir einen Blick dafür haben, was für einen Blick wir brauchen, um das wahrzunehmen. Oder mehr noch, damit es auch zu einem Himmelreich in uns sein kann, in unserer Gegenwart, in unserem Leben. Und nur mit Jesus hast du diesen Kontrapunkt zu all den anderen Reichen dieser Welt. Wenn du die Reiche dieser Welt siehst, mit all den Prinzipien, wie sie funktionieren, und du hast nicht diesen Kontrapunkt, dann bist du auf dieser einen Seite. Du brauchst Jesus, um diesen Kontrapunkt zu haben, ein Gegenüber zu haben zu dem, was abgeht. Die Frage ist, an welche Macht bindest du dich? Die Frage ist, von welcher Macht lässt du dich beeinflussen? Unter welcher Herrschaft stehst du? Welche Herrschaft lässt du in deinem Leben zu? Ich bin sonst nicht so ein Freund von Schwarz und Weiß, ich bin auch ein Freund von Grau. In der Farbpalette bin ich der Sommertyp, da ist auch Grau und Anthrazit angesagt und nicht Schwarz und Weiß. Grau, das heißt, es gibt noch etwas zwischen Schwarz und Weiß. Aber wenn es um diese Frage geht, um das Himmelreich, gibt es nur entweder oder. Und die Frage ist tatsächlich, entweder sind es die Reiche dieser Welt, die uns beeinflussen in unserem Denken, in unserem Handeln, in unserem Leben, oder ist dieser Kontrapunkt dieses Reich Gottes, was in Jesus begonnen hat und Wirklichkeit sein möchte in unseren Herzen, von dem sich alles neu gliedert, neu orientiert, neu priorisieren lässt. Jesus ist gekommen, machen wir uns das noch einmal klar, wir haben noch gar nicht so lange her Karfreitag gefeiert. Wir haben Ostern gefeiert, nächste Woche am Donnerstag feiern wir Himmelfahrt und dann kommt Pfingsten. So diese Highlights im Kirchenjahr. Machen wir uns das einfach nochmal klar. Jesus ist gekommen, um in die Gemeinschaft mit Gott zu führen. Jesus ist gekommen, um das Chaos der Sünde aufzuheben und wieder ein Zusammengehen mit Gott möglich zu machen. Und dafür bezahlt er mit seinem Leben. Dafür hat er sich selbst geopfert, für dich und für mich, weil er will, dass wir wieder zusammenkommen in diese Gemeinschaft mit Gott, dem Vater. Weil er möchte, dass wir heil werden für Zeit und Ewigkeit, für Zeit heute und auch für die Ewigkeit morgen. Dafür ist Jesus gekommen und dafür hat er das Himmelreich aufgerichtet in dieser Welt. Das war sein Invest, seine Investition in dich hinein. Das war das, was er gegeben hat, damit es möglich ist in deinem Leben. Und er hat alles gegeben, alles, alles warst du ihm wert. Alles war ich ihm wert. Wenn ich mir das mal so klar mache, wirklich so im wahrsten Sinne des Wortes klar mache, dann kann ich nur ganz, ja, weiß ich gar nicht, klein sein und demütig und sagen, wieso ich? Ich habe das nicht verdient. Ich habe das nicht verdient. Ich kann das auch nicht irgendwie erwirken, ich kann das nicht irgendwie mehr erarbeiten. Das ist, wenn das nicht Liebe ist, dann weiß ich nicht, was Liebe ist. Wenn das nicht Güte und Gnade Gottes ist, dann weiß ich nicht, was ist Güte und Gnade. Ja, er nimmt uns an, so wie wir sind. Und er erwartet jetzt nicht, dass wir perfekt und vollkommen sind, um uns zu beschenken, sondern er sagt, ich gebe es dir, weil du mir so wichtig bist. Und das hat er in Jesus gezeigt, das war seine Investition. Es geht also um nichts weniger als um Jesus Christus, der Herr sein will in deinem und meinem Leben. Denn wenn er dir das schenkt, dann heißt das auch, du gehörst zu ihm. Wenn er dir das schenkt, dann heißt das, du sollst dich auf seine Seite stellen. Nicht auf diese Seite der Weltreiche, sondern auf seine Reichseite, auf den hin zum Kontrapunkt, hin zum Himmelreich, das mit Jesus begonnen hat, auch in deinem Leben. Damit du dich nicht mehr den Herrschaften dieser Welt unterwerfen musst. Damit du nicht mehr dem hinterherlaufen musst, was dein Leben nicht satt machen kann. Damit du nicht mehr dich an das binden musst, was dir nicht das gibt, wonach dein Herz sich sehnt. Sondern dass du das finden kannst, was du brauchst fürs Leben und auch für die Ewigkeit bei dem, der das Leben und die Ewigkeit ist, Jesus Christus. Es geht um einen Herrschaftswechsel. Und Herrschaftswechsel bedeutet heraus aus der Bindung an die Mächte dieser Welt und die Mächtigen dieser Welt und die Inhalte dieser Welt, die so aufgebauscht werden, hin zu dem, der der wahre Mächtige ist, der die Schlüssel des Himmels und des Todes in seiner Hand hält und der sagt, ich will euch Leben schenken, ewiges Leben, Jesus. Hinein in den Herrschaftsbereich Gottes durch deinen Glauben an Jesus. Da hast du die Wahl. Dieser eine Vers, Matthäus 13, 44, von dem Schatz in Acker, ist eine Herausforderung an uns, weil wir vor eine Wahl gestellt werden. Deutlich macht Jesus dies mit der Metapher dieses Bildes, Schatz im Acker. Schauen wir uns noch einmal kurz so diese Begrifflichkeiten einmal an, was Jesus hier eigentlich sagt. Es geht einmal um den Schatz. Und dieser Schatz, was auch immer sich dahinter verbirgt, dieser Schatz ist verborgen im Acker. Und Schatz heißt, es ist kostbar, mein Schatz. Es bedeutet ganz viel. Ein Schatz zu haben, ist es etwas wahnsinnig Wertvolles. Schatz, etwas überaus Kostbares. Verborgen, das Zweite, verborgen im Acker, also verborgen auch vor den Augen der Menschen. Ja, machen wir uns das klar, das ist keine billige Gnade. Es hängt nicht irgendwie am Ständer, so auf dem Markt, wo wir vorbeigehen und es glitzert und glänzt und ist doch nicht echt, sondern es ist verborgen. Ein so wertvoller Schatz, verborgen, vergraben, es ist so. Und da brauchen wir bestimmte Augen und vielleicht auch ein bestimmtes, eine Bereitschaft des Herzens, auch etwas zu sehen und danach sich auszustrecken. Augen des Glaubens sind nötig, um diesen Schatz in Jesus zu entdecken. Man kann ja in Jesus auch irgendwas anderes sehen. Religionsgründer, gescheiterten Menschen, der am Kreuz stirbt. Humanistischen Vorbild für gute Taten vielleicht. Oder ein Revolutionär oder jemand zumindest, der so eine Art Revolution ins Leben gerufen hat. Man kann in Jesus vieles sehen, aber was er ist, nämlich der, der das Himmelreich bringt, ist zunächst einmal auch verborgen vor den normalen Augen, vor dem normalen Blick. Und es braucht Augen des Glaubens. Und ich erinnere mich daran, wie der auferstandene Jesus zu seinen Jüngern, als er sie dann aufsuchte zu Hause, sagte, besonders zu dem Thomas, der nicht glauben konnte, dass Jesus wirklich lebendig war, wo er sagt, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Es gibt noch einen anderen Blick, den Blick des Glaubens, der nicht unbedingt mit dem vordergründigen Sehen der Augen zu tun hat. Es braucht mehr. Es braucht ein geistliches Sehen. Der Schatz ist verborgen. Er muss, das ist das Dritte, entdeckt werden. Er muss gefunden werden. Er muss quasi ausgebuddelt werden. Er muss gehoben werden. Ein Schatz muss gehoben werden. Er ist nicht einfach so in uns. Ja? Das ist nicht irgendwie so fernöstlich was Göttliches in uns, was wir durch Meditation entdecken und einfach dann so hervorholen, plopp, und dann ist das Nirvana da, sondern es ist etwas, was tief drinne ist, was uns offenbart werden muss. Mit Gottes Hilfe quasi hervorgehoben werden muss. Ja, Offenbarung ist eigentlich das richtige Wort. Wir können es nicht mit theologischen Gedanken, mit Weisheit der Menschen ergreifen, sondern Gott selbst muss uns die Augen dafür öffnen, dass wir es erkennen und bereit sind, auch es anzunehmen und damit zu leben. Es wird nicht auf dem Markt einfach so feilgeboten, sondern es ist verborgen. Es muss entdeckt werden. Und dann das Nächste, der Preis ist hoch. Ey, es kostet was. Das ist ja nun nicht unbedingt beliebt, ne, in Kirche zu sagen. Habe ich mir auch so überlegt, wenn ich euch das jetzt so sage. Wie denkt so mancher von euch darüber? Oder wenn ihr das jetzt so online seht und das so hört, also der Preis ist hoch, es kostet etwas. Also den Schatz sich zu eigen zu machen, das gibt es nicht billig. Sondern das ist teuer. Es kostet etwas. Es ist eine Investition nötig. Wie heißt es in diesem Einversgleichnis von Jesus, derjenige, der den Schatz im Acker gefunden hat, zufällig oder von Gott geführt, egal, er verkauft alles, was er hat und er muss loslassen, was ihm wichtig ist. Wenn ich dich frage, was warst du bereit bisher in deinem Leben loszulassen für das Himmelreich in Jesus, was würdest du sagen? Ich könnte mir vorstellen, dass es den einen oder anderen unter uns gibt, der sagt, ich weiß gar nicht, was soll ich denn antworten? Was hat es mich gekostet? Was hat es mich gekostet, Jesus nachzufolgen bisher? Was hab ich bereitwillig auf die Theke gelegt und gesagt, das ist meine Bezahlung, das ist mein Invest dafür, dass ich so beschenkt werde von dir, Gott? Was war ich bereit loszulassen in meinem Leben, um das zu bekommen, was Gott für mich bereitet, was so viel besser ist als alles das, was diese Weltreiche mir bieten kann? Frag dich das mal. Und das kann ja bei jedem auch anders sein. Das, was man bereit ist hinzulegen, das, was man aufgeben muss, das, was man hat vielleicht, um zu sagen, der Acker ist so und so teuer, ich will den Schatz haben und ich bin bereit, für diesen Schatz auch das alles zu investieren und auch einzuzahlen. Und dann kommt das Nächste. Der Finder kauft den Acker. Da muss man wissen, dass der Schatz im Acker dem gehört, nach jüdischem Recht, dem der Acker gehört. Also wenn du jetzt auf die Idee kommst und würdest bei mir den Garten umgraben, auf der Suche nach einem Schatz, und du würdest wieder erwarten, einen Schatz finden und würdest den mitnehmen, würde ich sagen, stopp, mein Grundstück, mein Schatz. Vielleicht können wir uns ja nochmal hinsetzen und verhandeln. So war das damals auch. Der Schatz im Acker gehört dem der Acker gehört, okay? Klare Sache. Was muss er tun, um diesen Schatz sich anzueignen? Er muss Geld in die Hand nehmen, muss diesen Acker kaufen, abkaufen, um dann den Schatz zu haben. Nur so geht das, bitteschön, anders nicht. Alles andere wäre Diebstahl. Es ist ein aktives Geschehen. Er geht hin, er kauft den Acker, er gibt etwas ab. Ich nenne das jetzt mal volle Hingabe und volle Entschlossenheit, weil er diesen Acker mit dem Schatz auch wirklich sich zu eigen machen möchte. Der Acker mit dem Schatz ist es wert. Der Schatz, der da drinne ist, ist mehr wert als all sein Besitz. Da habe ich mich natürlich gefragt, ist das für mich auch so? Ich habe einen Vorteil gegenüber euch. Weil ich als jemand, der ich viel mit Trauerfeiern, mit Beerdigungen, mit sterbenden Menschen zu tun habe, schon frühzeitig zu dem Punkt gekommen bin, dass ich gesagt habe, ich habe so viele 100 Menschen schon zu Grabe getragen, ich habe so viele Familien schon begleitet und ich habe gesehen, was am Ende übrig bleibt. Nichts von dem, was im Leben wichtig war. Nichts. Du kommst nackig und du gehst auch nackig, sagt die Schrift. Und das, was bleibt, ist nicht das, was diese Weltreiche uns vor Augen halten. Das ist bestenfalls geliehen für die Zeit deines Lebens hier auf Erden, aber du musst loslassen. Übrigens, wenn du dich zu sehr dran gewöhnst, fällt es schwer mit dem Loslassen. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber das, was wir mitnehmen können, ist nicht das, was diese Weltreiche uns bieten. Also was ist denn wirklich wertvoll? Was ist denn wirklich der Schatz, wenn es nicht das ist, der Schatz, den Gott uns auch vom Himmel her und im Himmel auch schickt. So hat Jesus ja einmal gesagt in der Bergpredigt Matthäus 6, trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen, was ihr zum Leben braucht. Welche Prioritäten setzen wir? Da haben wir das wieder. Welchen Wert bemessen wir den Dingen des Lebens gegenüber dem, was Jesus uns schenkt. Und dann das Letzte, es heißt im griechischen Text hier in diesem einen Vers, eine überaus große Freude bei dem Mann, der den Acker kauft. Weil er sich so freut. Ich hab's. Meins. Ich hab den Schatz. Es war's wert, alles andere dafür einzusetzen, weil der Schatz ist es wert. Und ich wünsche mir und ich wünsche dir, dass wir da auch hinkommen, dass wir, so wie ein Paulus sagt, in Philipper 3, Vers 7, ich achte alles, was in meinem Leben gewesen ist, für Dreck. Martin Luther hat Kot übersetzt, mittelalterlich. Da roch das dann mehr damals. Ich erachte alles als für Dreck gegenüber dem, was Gott mir vor Augen stellt, was der Schatz ist des Lebens. Nachdem ich mich ausstrecke, auch das, was noch kommt, weil das Beste kommt ja noch, ihr Lieben. Aber da strecke ich mich nach aus. Das ist das, was mein Leben mit Freude erfüllt. Er war bereit zu sagen, ich lasse das andere los. Ich gebe dir nicht mehr so dieses Gewicht. Es ist schön zu haben, nice to have. Aber mehr auch nicht. Und wenn du es nicht hast, dann kannst du auch glücklich sein, weil du hast ihn und du hast das, was du zum Leben brauchst. Du brauchst nicht unbedingt ein bestimmtes Maß an Materiellem. Ich weiß, dass das jetzt gefährlich ist, was ich sage. Wir brauchen auch Dinge im Leben. Wir brauchen Wertschätzung im Leben. Wir brauchen Menschen, die uns lieb haben. Das ist alles auch wichtig, ja. Aber überleg selber nochmal, woran hängt dein Herz? Darauf kommt es doch jetzt an. Überaus große Freude ist das Ergebnis bei diesem Mann, der bereit war, diesen Acker zu kaufen, um den Schatz zu besitzen. Das ist diese tiefe Christuserfahrung. Und vorhin habe ich von Offenbarung gesprochen. Können wir ja nicht machen. Gott offenbart sich uns. Ich kann nicht Offenbarung machen. Gott offenbart sich mir. Gott zeigt sich mir. Ich wünsche das für dich und für mich, dass wir so eine Offenbarung immer wieder geschenkt bekommen, dass das Leben gerade gerückt wird und wir erkennen, worauf es wirklich ankommt, dass er sich selbst uns wichtig macht, dass er sich selbst uns schenkt. Jesus hat einmal gesagt in Matthäus 16, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne? Das ist viele Konjunktive, ne? Also altes Deutsch. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnen würde und nähme, würde Schaden nehmen an seiner Seele. Also die Bibel ist deutlich und redet ganz klar von diesen Priorisierungen. Wenn das jetzt mal so dieses Gleichnis ist und du das mal so mitnimmst, so ein bisschen auf deinem Munde zergehen lässt, vielleicht auch mit nach Hause nimmst, dieses Gleichnis, nochmal vielleicht drüber nachdenkst heute oder morgen oder in den Tagen. Im Übrigen, ich werde nicht müde, das immer wieder zu sagen, wir haben auf der Homepage ja auch Kleingruppenmaterial, ihr könnt die Predigt dort auch nochmal nachlesen, könnt ihr euch ausdrucken und ihr habt 4 vertiefende und weiterführende Fragen zu dieser Predigt, die euch helfen, so einen Zugang zu diesem Text nochmal so zu bekommen, Klammer zu. Es gibt 2 Reaktionsmöglichkeiten auf das, was ich euch gesagt habe. 2, Voraussetzungen, die mit dem zusammenhängen, was ich euch gesagt habe. Die erste Reaktionsmöglichkeit wäre die, du sagst, ich habe den Schatz im Acker noch nicht gefunden. Ganz einfach. Ich habe den Schatz im Acker noch nicht gefunden. Dann möchte ich dich ermutigen, suche ihn. Und du wirst ihn finden. Weil Jesus Christus, der das Himmelreich Gottes gebracht hat, gesagt hat, ich lasse mich von denen finden, die mich suchen. Also darfst du suchen. Und ich sag dir noch was Schönes. Wenn du es auch mit dem Suchen nicht so hast, dann lass dich wenigstens finden. Weil Jesus findet auch die, die ihn nicht suchen. Aber wenn er dich gefunden hat, dann lade ihn ein. Und lass ihn rein in dein Leben. Sieh auf Jesus, der die Antwort auf deine Fragen nach dem Leben ist. Mit ihm bricht Gottes Herrschaft in deinem Leben an. Wenn du beginnst, Schritte im Glauben zu gehen. Und wenn du sagst, das habe ich schon mal gemacht, ich bin schon längst bekehrt, ja, ich weiß, aber unser Weg hin in dieses Himmelreich, was noch auf uns wartet, ist ja nicht so eine Rampe, die gerade nach oben geht, sondern es ist ein Auf und Ab oder so ein Hin und Her. Vielleicht bist du bekehrt, ja, aber vielleicht musst du auch wieder umkehren. Vielleicht bist du bekehrt, ja, aber vielleicht hast du anderes an die erste Stelle gesetzt. Vielleicht bist du bekehrt, ja, aber dein Herz hängt ganz woanders. Vielleicht bist du bekehrt, aber Jesus hat nicht den Platz, den er haben möchte in deinem Herzen und kann dich deswegen auch nicht beschenken mit dem, was er für dich bereitet, weil du es gar nicht siehst, weil du es gar nicht offenbart bekommen willst, weil du gar nicht die Augen des Glaubens hast. Er will es dir schenken. Die zweite Reaktion kann die sein, ich kenne den Schatz im Acker, ich kenne den, ja. Ich habe schon irgendwie mal ein bisschen was davon blitzen gesehen, ja. Da hat schon jemand gebuddelt und ich habe auch gesehen, da ist ein Schatz. Aber ich bin nicht bereit, alles zu verkaufen, um diesen Acker zu erwerben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ist dieser Schatz es wert? Vielleicht hängst du noch an irgendetwas an, wenn du ehrlich bist, dann ist es ein Kampf zwischen so und so. Entweder oder. Und du bist dir nicht sicher, ist es Jesus wirklich wert, alles auf diese Karte zu setzen? Weil du immer noch die anderen Karten in der Hand hast und sagst, ich lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Dann möchte ich dir Folgendes sagen. Ohne dass du dich der Herrschaft Jesu unterstellst, hast du keinen Einlass in das Reich Gottes. Wamm. Gesetz und Evangelium. Ohne dass du dich auf die Seite Jesu stellst, ohne dass das Himmelreich dein Reich wird, hast du keinen Eintritt ins Himmelreich. No. Nothing. Und halb daneben ist auch vorbei. Das sagt nicht ich, das sagt Jesus. Das sagt die Bibel. In Markus 10, 14 und 15, das ist diese Geschichte, wo die Menschen mit kleinen Kindern zu Jesus kommen, eine hochspannende Geschichte, auch in Richtung, übrigens gehe ich aber jetzt nicht weiter darauf ein, hochspannend in Richtung Kindersegnung, auch Kindertaufe. Kommen die Eltern mit Väter und Mütter mit den kleinen Kindern noch alle unter einem Jahr alt, vom griechischen Begriff her wird das deutlich, und sie wollen, dass Jesus die Kinder segnet, und die Jünger sagen, ey, Jesus hat genug zu tun, lasst Jesus mal in Ruhe, der muss sich mit so Kleinvieh jetzt nicht abgeben, der hat Wichtigeres zu tun. Und dann sagt Jesus, nein, nein, macht es nicht so. Und dann kommt dieses Wort, lasst die Kinder zu mir kommen. Lasst die Kinder zu mir kommen, getragen von den Eltern. Und wehret ihnen nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Und da steht griechisch Basileia Toutiou. Solchen gehört das Himmelreich, das Reich Gottes, das mit Jesus Christus in dieser Welt angefangen hat. Und dann sagt er weiter, wer das Reich Gottes, das Himmelreich, das Basileia Toutiou, nicht empfängt wie ein Kind, wie so ein kleines Kind, das nur noch nicht mal richtig reden kann vielleicht, außer Mama und Auto oder Papa und ich weiß nicht. Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Ja, jetzt sagt ihr mir mal, was ist das für ein Vergleich? Was ist das für eine Aussage? Was sagt Gott, was sagt Jesus damit? Es braucht etwas, was Kindern eigen ist, was wir verloren haben, was wir als Erwachsene vielleicht nicht mehr haben. Was ist es? Dieses kindliche Vertrauen? Dieses kindliche Vertrauen? Diese kindliche Abhängigkeit, Demutshaltung, ja, ein ganz kleines Kind empfängt das Himmelreich und kann in das Himmelreich kommen, weil Jesus es verheißt. Und noch mehr, er sagt, ihr sollt mit dieser selben Haltung wie solch ein Kind hineingehen. Ich finde es herausfordernd. Es bleibt ein Wagnis, an Jesus zu glauben. Es bleibt ein Wagnis, ihm nachzufolgen. Und für uns als Große von diesem Gleichnis her hat es auch einen Preis. Damals, für die Menschen damals, die das Wort von Jesus hörten, dieses Gleichnis, aber eben auch für uns, die wir dieses Gleichnis hören, die wir mit aller Macht versucht sind, unser Glück in dieser Welt zu finden. Unser Heil in dem, was uns so vor Augen gestellt wird in dieser Welt. Und wir verlieren das, was Gott uns doch in Jesus wirklich wichtig machen möchte. Und diese beiden Pole, Kontrapol Jesus und hier dieser Machtbereich dieser Welt, sind miteinander auch in einem Kampf. So ist es. Versuchungen und Anfechtungen, mit denen wir zu tun haben. Und wir haben uns zu bewähren dabei. Jesus sagt uns heute dieses Ein-Vers-Gleichnis. Es ist nur ein Vers und doch so wichtig. Und es wird theologisch auch als Einladungsgleichnis bezeichnet. Ein Einladungsgleichnis. Ihr seid eingeladen. Kommt her. Ihr seid eingeladen. Und ich frage dich zum Schluss, willst du dich von Jesus einladen lassen, in seinen Herrschaftsbereich einzutreten? Oder erneut einzutreten. Oder das erste Mal einzutreten. Das kannst du tun mit einem Gebet. Ganz einfach, Herr Jesus, ich stelle mich auf deine Seite. In deinen Machtbereich. Sei du mein Herr und Heiland. Amen. Es ist so einfach wie ein Kind. Das ist ja das Schöne. Ne? Du brauchst auch vielleicht gar nichts sagen, wenn dein Herz spricht. Ist auch okay. Wie ein Kind. Aber vertrau. Lass dich auf Jesus ein. Stell dich auf seine Seite. Damit sein Himmelreich, sein Basileia Toutiou in deinem Leben wirksam wird. Und glaub mir, alles andere regelt sich. Alles andere bekommt dann einen neuen Stellenwert. Jesus schenkt dir das und es lohnt sich, diesen Weg zu gehen. Und ich bete jetzt dafür, dass du das auch tun kannst. Lieber Herr Jesus, darum bitte ich dich, dass wenn wir dein Wort jetzt so hören, dass wir auch bereit sind, es zu tun, dass wir uns auf deine Seite stellen und dass das Himmelreich in unserem Leben wirksam wird. Herr Jesus, du bist gekommen, um alles für uns zu tun. Du hast uns unsere Schuld vergeben. Wir dürfen mit dem Vater Gemeinschaft haben. Du hast ewiges Leben hervorgebracht. Du beschenkst uns mit einer Hoffnung, die nie vergeht. Und wir dürfen es in Anspruch nehmen. Wir dürfen erfahren, wie du für uns bist. Und das ändert alles in unserem Leben. Und so möchte ich dich bitten, dass wir bereit sind, auch loszulassen, was diesen Wert nicht hat. Dass wir bereit sind zu investieren, was uns kostbar und wichtig ist, um den Schatz zu heben, den du uns vor Augen stellst. Und so segne du die, die jetzt vielleicht auch unentschlossen sind. Segne du die, die sich von dir abgewendet haben. Segne die, die dich kennen, aber irgendwie immer wieder neu eine Ermutigung brauchen, um ganze Sache mit dir zu machen. Und so hilf du uns, Herr, dass wir in deiner Königsherrschaft leben und dich als König sehen und anbeten und dann beschenkt werden für Zeit und Ewigkeit. Hab Dank dafür, dass du da bist. Amen.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.